Guten Morgen. Wann hast du das letzte Mal so ein Aha-Erlebnis gehabt? Ja, so eine kleine Erweckungserfahrung. Ich glaube, wir kennen das alle aus unserem Leben. Ja, vielleicht, dass du irgendwann mal entdeckt hast, man muss, wenn man am Computer sitzt, nicht immer hoch aufs Menü fahren, mit der Maus auf Bearbeiten klicken und dann runterfahren und dann auf Kopieren und dann hat man es kopiert und dann beim Einfügen wieder, sondern man kann einfach STRG-C drücken. Geil, oder? Und dann weiß man auf einmal, so geht's viel schneller und man will das gar nicht mehr missen. Oder du hast auf einmal verstanden, wie ein Dreisatz funktioniert. Und endlich erschließt sich Mathe nochmal auf einer ganz neuen Ebene, ne? Oder man erkennt auf einmal, dass man nicht immer den PIN eingeben muss auf dem Handy und dann die Kamera-App starten muss, um ein Foto zu machen, sondern du kannst einfach nach rechts wischen und dann ist die Kamera-App schon da und du kannst ein Foto machen. Kleine Erweckungserlebnisse, ich glaube, das kennen wir alle. Und gleichzeitig gibt es ja auch diese Erweckungserlebnisse, die irgendwie viel größer sind, die größere Auswirkungen haben. Das kennen wir auch aus bekannten Filmen. Also Filme setzen sich ja auch mit so Themen auseinander. Zum Beispiel der Kinderpsychologe aus The Sixth Sense. Tut mir leid für alle, die den Film nicht kennen. Ist jetzt ein Spoiler. Und der fragt sich die ganze Zeit, warum ignorieren mich alle Menschen? Meine Frau, die Kinder, alle Menschen, denen ich begegne, ignorieren mich. Nur der eine Junge, der bei mir in Behandlung ist, weil er tote Menschen sieht. Und ganz am Ende vom Film merkt er auf einmal, was die Wahrheit ist, dass er nämlich tot ist. Oder Neo, der Programmierer aus Matrix, der irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hat, boah, irgendwas stimmt nicht mit der Welt, irgendwas ist falsch und er begibt sich auf die Suche nach dieser Wahrheit. Und dann wacht er irgendwann auf und er merkt, alles, was ich bisher für Realität gehalten habe, für Wahrheit gehalten habe, das war eine von Computern generierte Scheinwelt. Und ich war gar nicht so frei, wie ich das immer gedacht habe. Im Gegenteil, ich war ein Sklave. Und vielleicht kennt ihr auch solche Erlebnisse aus eurem Leben, wo ihr auf einmal merkt, da kommt was Neues rein, was ihr vorher überhaupt noch nicht gesehen habt. Wo es uns auf einmal wie Schuppen von den Augen fällt und man merkt, boah, ich habe die ganze Zeit diese Sache falsch eingeschätzt. Ich bin die ganze Zeit von der falschen Grundannahme ausgegangen. Und dann warst du vielleicht dein ganzes Leben davon überzeugt, ja, ich mache das Richtige und ich bin auf dem richtigen Weg. Und dann merkst du, eigentlich war es Zeitverschwendung. Eigentlich war es falsch oder vielleicht war es nicht effektiv, was auch immer. Du merkst auf einmal, es war daneben. Und dann ist auf einmal das Licht angeknipst worden. Und du denkst dir, boah, jetzt habe ich es begriffen. Wie konnte ich nur so blind sein, dass ich das nicht vorher gesehen habe? Wir können als Menschen unheimlich blind sein. Wir können so überzeugt von etwas sein und dabei trotzdem volle Kiste daneben liegen. Genauso wie dieser Pharisäer und beziehungsweise wie in dieser Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner, die Jesus erzählt hat. Beide Männer unterwegs zum Tempel, sie wollen Gott begegnen und beide Männer könnten gar nicht unterschiedlicher sein. Ja, der eine ist ein Paradebeispiel für einen guten Menschen, ja, ein Vorbild in Sachen Frömmigkeit. Frömmer ging tatsächlich einfach gar nicht. Die Pharisäer waren davon überzeugt, wir sind die Lieblinge Gottes. An uns können alle Menschen sehen, wie Gott ist. Und dann auf der anderen Seite der Zöllner, ein Paradebeispiel für Menschen, die einen schlechteren Ruf eigentlich gar nicht haben können. Er repräsentiert Menschen, die andere ausbeuten, die das jüdische Volk damals schikaniert haben und die damaligen jüdischen Lehrer, also die Rabbis, die haben diese Menschen oft in einem Atemzug mit Mördern und mit Räubern genannt. Genauso wie der Pharisäer das in seinem Gebet tut. Also totale Gegensätze. Und das Einzige, was beide verbindet, ist, sie beten zufällig zur selben Zeit. Und wir müssen jetzt gar nicht so genau auf die einzelnen Punkte in dieser Beispielgeschichte eingehen, um zu erkennen, was hier eigentlich passiert. Der eine, der hält sich für besonders gut, der hält sich für besser als die anderen. Er betet sogar, danke, dass ich nicht so bin wie dieser Typ, der daneben steht. Und er hat sogar recht, wenn man sich das genauer anschaut. Er ist ja nicht wie der Zöllner. Aber er täuscht sich in seiner Grundannahme. Und er täuscht sich auch in seinen Schlussfolgerungen, die er daraus zieht. Jesus macht deutlich, der Pharisäer liegt falsch in der Annahme, dass er wegen seines Verhaltens irgendwie besser wäre als der andere. Und er liegt auch falsch in der Annahme, dass er jetzt gerechter wäre. Und er liegt auch falsch in der Annahme, dass Gott das Gebet des Zöllners nicht erhört. Und das Fazit, das Jesus zieht, der Zöllner ging gerechtfertigt aus dem Tempel, der Pharisäer nicht. Der Zöllner macht sich nichts vor, der schaut nicht auf die anderen, der tritt vor Gott und weiß, so bin ich. Und das brauche ich mir nicht schön zu reden. Und er sieht sich selbst und er weiß, wie es um ihn steht. Der eine, dieser Zöllner, der sieht klar. Und der andere, der sieht, was er sehen will. Er meint klar zu sehen, aber er tut es nicht. Seine Wahrnehmung stimmt nicht mit der Realität überein. Und trotzdem meint er, ich sehe die Wirklichkeit. Und er ist irgendwie so blind, dass man, wenn man diese Geschichte liest, man sich denkt, Alter, wach mal auf. Wie kannst du denn so verblendet sein, dass du nicht checkst, wie daneben du eigentlich liegst? Und dann stellt sich ja trotzdem die Frage, wie ist es denn bei uns? Sehen wir so klar, dass wir jetzt über diesen Pharisäer urteilen können? Oder sind wir vielleicht auch blind? Wir beschäftigen uns ja gerade mit dem Thema Sünde. Ich sage das hier nochmal kurz, weil ihr das nacharbeiten könnt in Hauskreisen. Und das Buch könnt ihr auch am Büchertisch kaufen. Die Maike hat extra ein paar extra Exemplare bestellt. Und heute wollen wir uns mit dem ersten Teil auseinandersetzen, nämlich was ist Sünde als Blindheit? Und ihr könnt auch, dann ist der Werbeblock vorbei, ihr könnt das auch auf der Homepage runterladen, ein paar Materialien, damit ihr in euren Hauskreisen da weiterarbeiten könnt. Blindheit. Das ist das, worum es heute geht. Immer wieder taucht in der Bibel dieser Zusammenhang auf von Blindheit und Sünde. Der Prophet Jesaja schreibt zum Beispiel Folgendes an das Volk Israel: Du hast viel gesehen und doch nichts beachtet, die Ohren geöffnet und doch nichts gehört. Das Volk Israel ist blind. Und der betende Pharisäer ist auch nicht anders, von dem wir gerade gehört haben. Und es gibt noch genügend andere Beispiele in der Bibel, wo deutlich gemacht wird, dass wir als Menschen blind sein können. Blind für Gottes Reden, blind für seine Realität, blind für das, was er tut. Und Thorsten Dietz bringt das in seinem Buch folgendermaßen auf den Punkt. Er schreibt, Sünde ist eine Blindheit und zwar vor allem für sich selbst. Also ich bin blind für mich. Ich täusche mich in Bezug auf mich selbst. Und weil ich so tief in dieser Täuschung drinstecke, merke ich noch nicht mal, dass ich in dieser Täuschung drinstecke. Und aus dieser Täuschung heraus resultiert ein verzerrtes Bild von meiner Welt, von Gott, von anderen Menschen und auch von mir selber. Ja, das sieht man ganz deutlich bei diesem Pharisäer und seinem Gebet. Und eine Begebenheit im Johannesevangelium, die macht das nochmal deutlicher, um was es bei dieser Blindheit geht. Da ist Folgendes passiert: Jesus hat einen echten Blinden, also der wirklich blind war, geheilt. Und dann kommt es zu einer Diskussion wieder mit Schriftgelehrten. Und dann lesen wir Folgendes in Johannes 9. Darauf sagte Jesus: Dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen sollen, sollen sehend werden, und die, die sehen, sollen blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei Jesus waren. Sind wir etwa auch blind? Fragten sie. Jesus gab ihnen zur Antwort: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen. Und darum bleibt eure Schuld bestehen. Das ist erstmal vielleicht ein sehr komplizierter Text. Man fragt sich, hä? Wie soll man das jetzt verstehen, was Jesus hier sagt? Die eine Sache kann man noch verstehen, Blinde werden sehen. Ja, okay, kann man noch nachvollziehen. Aber dass dann Sehende blind werden, wie genau ist das denn zu verstehen? Was Jesus deutlich macht, ist, es gibt eine Blindheit, für die wir mitverantwortlich sind, für die wir etwas können. Und diese Blindheit besteht darin, dass ein Blinder meint, klar sehen zu können. Ja, die Menschen, die Jesus in dem Fall anspricht, die halten sich sogar für so besonders gut sehend, dass sie meinen, ich kann jetzt den anderen sagen, wie das Leben funktioniert. Ich kann ihnen sagen, wie das mit Gott funktioniert. Und sie wollen sie führen. Und gerade diejenigen, die im Neuen Testament sich als diejenigen hinstellen, die Gott erkannt haben, die seinen Willen wissen, die genau wissen, wie es geht, denen wird zum Vorwurf gemacht, immer wieder, ihr seid blind. Sie sind sich so sicher, dass sie richtig liegen, aber sie täuschen sich. Sie liegen komplett daneben. Sie halten an ihrer Wahrheit fest und aus dieser Sicht heraus handeln sie. Aus dieser Sicht gehen sie mit ihren Mitmenschen um, aus dieser Sicht gehen sie mit ihrem Gott um und dementsprechend verhalten sie sich auch. Und Jesus kommt da rein und er will ihre Blindheit aufdecken. Er will ihnen sagen, guck mal, so und so verhält sich das. Aber sie wollen sich nicht drauf einlassen. Er will ihnen seine Sicht der Dinge zeigen. aber sie halten an ihren Vorurteilen fest, an ihrer Überzeugung und sie überschätzen sich selbst und bleiben bei dieser Ansicht, ich weiß es besser. Und vielleicht denkst du dir jetzt, okay, stimmt, sind ja auch die Pharisäer, mich betrifft das ja nicht. Und bevor wir davon ausgehen, denke ich, sollten wir alle innehalten, denn auch die Pharisäer waren davon überzeugt, so sind wir ja nicht. Ich glaube, dass keiner von uns ein Problem hat, sich vorzustellen, dass andere Menschen verblendet sind, dass sie die Wirklichkeit falsch sehen, dass sie die Welt falsch einschätzen. Die Frage, was Verblendung ist, da scheiden sich dann aber durchaus die Geister. Ja? Wieso meint meine Frau, dass sie in dem Punkt nicht daneben liegt? Jetzt mal rein objektiv und logisch betrachtet. Ja, ist ganz klar, meine Frau liegt daneben. Und die Frau denkt sich, wie kommt er eigentlich auf diese Meinung? Das geht gar nicht. Wenn er mal ganz ehrlich dahin schaut, dann würde er merken, dass er falsch liegt. Wie kann man nur so eine verbohrte und konservative Haltung zu diesem Thema haben, denkt sich der Jugendliche über seine Eltern. Und die Eltern denken sich, boah, diese jugendlichen Meinungsverirrungen, der soll mal endlich erwachsen werden, dann weiß er, dass das Leben anders läuft. Die einen Eltern denken sich, diese Erziehungsmethoden, das geht gar nicht. Das ist so altmodisch, ist bewiesen, dass das den Kindern einfach nur schaden wird. Und die anderen Eltern stehen kopfschüttelnd da und schauen sich die an und sagen, boah, wie kann man seine Kinder nur nach dieser neumodischen Methode erziehen? Ist doch jetzt schon bewiesen, dass das daneben geht. Oder die Bibelstelle, die ist doch ganz klar zu verstehen. Wie kann der andere nur darauf kommen, dass es anders zu verstehen sein könnte? Wie viele Gemeindespaltungen hat es schon gegeben, weil die einen genau wussten, wie das zu verstehen ist und die anderen wussten es auch. Was sind deine Erkenntnisse? Was sind die Dinge, an denen du unverrückbar festhältst, deine Meinung, was darf deiner Meinung nach auf gar keinen Fall hinterfragt werden, weil du es ganz sicher weißt, weil du das erkannt hast. Und dann hältst du vielleicht an dieser Meinung fest und du bist davon überzeugt, in dieser Sache liege ich richtig und die anderen liegen komplett daneben. Wie können die nur so verblendet sein? Und wie begegnest du dann anderen Menschen, die anders denken oder die das anders sehen? Vielleicht mit solchen Gedanken wie, der kann noch viel von mir lernen. Oder der sollte erstmal so viel Bibel studiert haben wie ich. Dann können wir nochmal reden. Wer hat denn die Ausbildung gemacht? Ich oder er? Wir können gerne ernsthaft dann reden, wenn er so viele Erfolge vorzuweisen hat wie ich. Wir erleben das immer wieder, dass unser Leben durchzogen ist von Verblendung. Ich glaube, das wissen wir alle. Und wir sehen Dinge verkehrt und wir übersehen wichtige Dinge und wir kommen zu falschen Entscheidungen. Wir irren uns. Das ist menschlich. Die Frage ist, warum halten wir an unserer Blindheit eigentlich so verbissen fest manchmal? Vielleicht haben wir Angst davor, uns auf eine neue Sicht einzulassen. Weil es könnte ja passieren, dass ich mich dann wieder irre. Wer sagt denn, dass die neue Sache, die ich jetzt da erkannt habe, dass das wirklich Wahrheit ist? Könnte ja sein, dass ich von einer Verblendung in die nächste reingestolpert bin. Also lieber an der einen festhalten. Vielleicht ist es auch einfach zu anstrengend. Blindheit kann ja auch eine sehr schöne Sache sein. Ja, die Wahrheit könnte mein Leben durcheinander bringen. Oder es könnte zumindest sein, dass ich was verändern muss. Was würde passieren, wenn dieser betende Pharisäer die Wahrheit erkennen würde? Auf einmal würde seine Sicht auf die Welt, seine Sicht auf Gott, seine Sicht auf sich selbst, seine Sicht auf die Mitmenschen, das wird alles in sich zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Das, was er den anderen so lautstark verkündet hat, falsch. Und das wäre so peinlich, oder? Das wäre so tragisch, so bitter. Da habe ich vielleicht die ganze Zeit etwas total überzeugt und klar vertreten und ich habe mein Leben danach ausgerichtet und entsprechend gehandelt und dann muss ich auf einmal merken, ich habe daneben gelegen. Und ich muss vor anderen vielleicht eingestehen, ja, ich habe mich tatsächlich geirrt. Das ist keine einfache Sache. Und es ist auch anstrengend, sich immer wieder hinterfragen zu lassen, die eigene Meinung in Frage stellen zu lassen. Blindheit als Sünde, das besteht darin, dass wir uns in unserer Sicht der Dinge versteifen und dass wir nicht bereit sind, uns hinterfragen zu lassen, und zwar vor allem von Jesus hinterfragen zu lassen. Und dass wir auch nicht bereit sind, uns verändern zu lassen in dieser Sache. Ja, das kann Jesus ja auch durch andere Personen machen, weil es könnte ja durchaus sein, dass die Person, die weniger erfolgreich ist, die weniger gebildet ist, dass die mir trotzdem etwas zeigen kann, was meinen Erfolg ausmacht oder was ich denke, was wichtig ist für meinen Erfolg. Und dann zeigt sie mir auf einmal, du, dieser eine Punkt, wie du zu deinem Erfolg kommst, der ist aber nicht in Ordnung. Und vielleicht hat derjenige, der noch nicht so viel in der Bibel gelesen hat oder sie noch nicht so studiert hat, doch etwas erkannt, was du in deinen ganzen Jahren noch nicht erkannt hast. Und vielleicht kann ich ja mehr von anderen lernen, als ich das so meine, trotz meiner ganzen Lebenserfahrung. Falsches Sehen. Blindheit für das, in was wir verstrickt sind. Wir sehen das selbst nicht. Und dabei aber dann noch meinen, ich sehe es aber ganz genau bei dem anderen, wo der schief liegt. Jesus hat Folgendes gesagt, und zwar im Matthäus-Evangelium zu seinen Jüngern und im Lukas-Evangelium zu den Pharisäern. Also sind beide Gruppen betroffen. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Und dann steht man vielleicht da und sagt, welcher Balken? Wie sollte jemand, der sich so gut auskennt wie ich, einen Balken haben? So viel Lebenserfahrung. Ich bin noch nicht verblendet. Und wichtig ist ja bei diesem Gleichnis auch Folgendes zu verstehen, dass es nicht darum geht, eine Voraussetzung zu finden, wann ich denn dem anderen mal sagen kann, du hast da einen Splitter. Ja? Das ist nicht das, was Jesus meinte. Jesus macht eine andere Sache deutlich. Er sagt, du, das, was du bei dem anderen siehst, das ist ein Witz im Gegensatz zu dem, was in deinem Leben ist. Deswegen beschäftige dich mit deiner Sache. Es geht nicht darum, wann du mal dem anderen das sagen kannst, sondern bleib bei dir. Wofür bist du blind? Ich weiß es nicht. Vielleicht, dass es so eine Realität geben kann, dass Gott Menschen heilt, tatsächlich. Für das, was Gott mit dir tun möchte, obwohl du denkst, es genau anders zu wissen. Für das, was Gott dir vielleicht sagen möchte, in Bezug auf den Blick, den du auf den Mitmenschen hast, den du nicht so ausstehen kannst, aber Gott hat einen ganz anderen Blick auf diesen Mitmenschen. Oder dafür, dass die eine Sache, die du als so gefährlich ansiehst und wo du alle anderen vorwarnst, dass das vielleicht eine Sache ist, die dir sehr helfen könnte. Dafür, dass die Meinung der anderen in unserer Gesellschaft vielleicht doch ihren Platz hat, auch wenn mir das schwerfällt, damit umzugehen. Oder dafür, dass die Sache, von der du meinst, ja, die habe ich doch schon lange abgeschlossen, dass die vielleicht doch gar nicht abgeschlossen ist. Oder dafür, dass andere vielleicht recht haben, wenn sie dir zurückspiegeln, wie sie dich erleben. Oder dafür, dass du dich vielleicht dringend mit deinem Fehlverhalten auseinandersetzen solltest, statt immer drauf zu gucken, was die anderen so in ihrem Leben haben. Oder dafür, dass du den ersten Schritt auf deinen Mitmenschen zugehen solltest und aufhören sollst, dir schön zu reden, dass der andere bitte den ersten Schritt machen soll. Oder dafür, dass die Dinge, denen du so einen hohen Wert beimisst, für die du viel Zeit und viel Energie einsetzt, dass das eigentlich Zeitverschwendung ist, weil es die falschen Dinge sind, weil sie es gar nicht wert sind. Was ist deine Blindheit? Ich weiß es nicht. Im Alten Testament lesen wir von einer Begebenheit, bei der das Volk Gottes von einer Übermacht von Feinden umgeben ist. Und dann kommt Elia, ein Prophet, mit seinem Diener aus dem Zelt raus und die sehen diese Situation und der Diener verliert allen Mut. Der sieht diese Übermacht und sagt, wie sollen wir denn hier irgendwas machen können? Wir sind verloren. Und Elia sieht genau dieselbe Situation und sieht mehr. Kennt vielleicht die Geschichte. Und dann betet er für seinen Diener. Und er betet, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Könnt ihr nachlesen in 2. Könige, Kapitel 6. Und dann öffnet Gott dem Diener die Augen. Und dann sieht er auf einmal, der ganze Berg ist voll mit einer riesigen Streitmacht Gottes. feurige Kriegswagen, Rösser. Und auf einmal hat die Situation eine ganz andere, oder es ist eine ganz andere Wirklichkeit, die er sieht. Elia sieht mehr und deswegen kann er mit dieser Situation ganz anders umgehen, mit dieser bedrohlichen Situation. Und da, wo unsere Meinung in Frage gestellt wird, da, wo vielleicht Dinge in Frage gestellt werden, auf die ich mein Leben gebaut habe, das kann sehr bedrohlich werden und das kann auch sehr unangenehm werden. Aber zugleich wird es unser Leben verändern, wenn ich die Realität sehe, die Gott mir zeigen will. Wenn er mich da drauf stößt und ich auf einmal mit seinen Augen sehe. Da, wo wir uns Jesus öffnen, wo wir ihm erlauben, unsere Sicht der Dinge zu hinterfragen, da werden wir erleben, dass uns das frei macht, dass es unser Leben verändern wird, in einer guten Art und Weise, auch wenn es vielleicht erstmal sehr unangenehm sein kann und auch vielleicht peinlich sein kann, einzugestehen, ich habe daneben gelegen. Was klar ist, Jesus ist derjenige, der hilft. An Jesus scheiden sich die Geister, ob die einen blind sind oder nicht. Jesus lässt mich erkennen, wie es um mich steht und wo mein Balken ist. Und bitte versteht mich nicht falsch, es geht jetzt nicht darum, dass jeder irgendwie nach Hause rennt und sich überlegt, boah, wo habe ich denn jetzt Schuld, die ich nicht sehe und was auch immer, könnte man ja machen. Darum geht es nicht, sondern es geht viel eher um diese Haltung, Gott zu erlauben, mein Leben zu hinterfragen. Jesus zu erlauben, hinterfrag die Art, wie ich handle, hinterfrag, wie ich mit anderen umgehe, hinterfrag, wie ich diese Welt sehe. Und ihm zu erlauben, mir vielleicht Neues zu zeigen. Und bei all dem vor allem weniger auf die anderen zu schauen, sondern viel mehr auf mich zu schauen. Und vielleicht erlebe ich dann so einige gute Überraschungen, positive Überraschungen, die ich vorher niemals erlebt hätte. Und ihr könnt das ja in den Hauskreisen nochmal vertiefen, aber so eine Sache, die ich euch gerne mitgeben möchte, ist, und vielleicht hilft es ja, diese Haltung einzuüben, regelmäßig vielleicht einfach nur nach diesem Satz oder nach diesem Gebet zu leben, das Elia gebetet hat. Aber nicht für die anderen zu beten, sondern für sich selbst zu beten. Öffne mir die Augen, damit ich sehe. Amen.